ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute geht es um neue Hörbücher zu neuen Romanen von Annika Decker und Tommy Goertz. Und falls Ihnen die Namen nicht direkt etwas sagen, dann wird sich das gleich ändern. Es geht aber auch um unsere HR2-Lesung von Eckhard Nickels jüngstem Roman Punk und um ein neues Jugendhörbuch von dem renommierten Biografen Alois Brenz. Und eines dieser Hörbücher, das führt uns tief in den Schnee.
Unter den Apfelbäumen lag Schnee. Der Max stand am Fenster und sah hinaus in den Garten. Es war längst Vormittag. Er hatte seinen Küchenherd eingeschürt, sich einen Kaffee gemacht und jetzt war nichts mehr zu tun.
Thomas Leubel war hier zu hören. Mehr über den Roman mit dem Titel Im Schnee, das erfahren Sie gleich. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir starten mit Annika Decker. Sie ist gebürtige Marburgerin, ist Drehbuchautorin und hat innerhalb dieser Tätigkeit das Skript zu dem Kinohit Kleinohrhasen beigetragen. Einen Roman hat sie aber auch schon geschrieben, Wir von der anderen Seite. Mit Bestseller-Ehren wurde er bedacht und nun gibt es einen neuen von ihr. Und der heißt Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Das macht zumindest schon mal neugierig. Dorothee Meyer-Karwig, wer sind die beiden Erwachsenen?
Ja, vielleicht nicht ganz überraschend. Eine Frau und ein Mann. Und Hauptthema des Romans ist ja nicht ganz einfache Liebesbeziehung. Aber es geht auch um das große Thema Familie mit all den kleinen und größeren Verwerfungen, die es da gibt. Und ja, die MeToo-Debatte, die kommt auch dran vor.
Hoi, hoi, da kann man nur hoffen, dass sich die Autorin damit nicht überhoben hat. Wir werden sehen. Wie werden denn all diese Themen gebündelt erstmal?
Natürlich durch die Hauptfiguren, da ist vor allem einmal Nina, fast 50. Sie hat zwei erwachsene Kinder, ist geschieden und ihr Part wird gelesen von Katja Riemann.
Mein Ex-Mann Phil hatte sich in seiner zweiten Ehe tatsächlich zu mehreren In-vitro-Versuchen überreden lassen. Mich wundert in Bezug auf diese Unternehmung erstens, dass er einen Kinderwunsch verspürte, nachdem ich ihn circa 20 Jahre lang an die Geburtstage unserer beiden Kinder erinnern musste. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn jemals mit ihnen auf einer Schaukel, einer Wippe oder in einem Kriechtunnel gesehen zu haben. Zweitens ist es mir ein Rätsel, wie die Ärzte seine Spermien zu dieser übermenschlichen Leistung haben motivieren können. Phil empfindet sich als Weinkenner, säuft aber eigentlich seit Jahren. Der Unterschied zwischen ihm und einem armen Teufel, der vorm Karstadt sitzt, ist der Sachwert der einzelnen Flasche und, dass unser Karstadt-Freund angenehmerweise die Klappe hält über den Jahrgang, Abgang und das erlesene Weingut in fucking Südfrankreich, wo der gute Tropfen erstanden wurde.
Man hört, Nina ist so ein bisschen sauer auf ihren Ehemann Phil, ihren Ex-Ehemann. Der mag zu viel Alkohol trinken, aber es geht ihm ansonsten jetzt ganz gut, denn er ist mit der jungen Influencerin Lulu verheiratet und lebt mit ihr und den beiden Töchtern in einer Villa mit schönem Garten. Nina dagegen hat einen schlecht bezahlten Job in einer Filmproduktionsfirma und lebt in einer kleinen 1,5-Zimmer-Wohnung.
Aha, dann hat sie aus dieser Ehe bzw. dieser Scheidung nichts mitgenommen und beim Ehevertrag schließen nicht richtig aufgepasst.
Ja, so ist es. Aber wenn sie mit der neuen Familie von Phil zusammentrifft, und das tut sie, dann tut sie eben auch so, als wäre alles super entspannt für sie. Die zweite Hauptfigur in dieser Geschichte ist Ninas jüngere Schwester Lena, verheiratet mit Flori. Sie hat ebenfalls zwei Kinder, zwei Töchter, Greta und Carlotta. Und ihr Part wird gelesen von Anna-Maria Mühe.
Greta ist vor kurzem 7 Jahre alt geworden. Die jüngere ist 5. Das bedeutet, dass Lena seit 5,5 Jahren keinen Sex mehr mit Flori hatte. 4 Jahre davon hat sie gedacht, etwas stimme nicht mit ihrem Sexdrive. Doch das unerhoffte Schäferstündchen letztes Jahr mit einem Grundschulvater ist der Beweis dafür, dass mit ihrer Libido alles in bester Ordnung ist. Ihre Libido hat nur für Flori einfach rein platonische Gefühle. Der Sexentzug scheint Flori deprimierenderweise sehr entgegenzukommen. Es ist auch klar, wieso. Sex mit Lena hat schon lange eine stressige Entwicklung genommen. Auf ausgefallene oder strapaziöse Praktiken hatte sie keine Lust mehr. Da Flori leider nur in geschäftlichen Belangen über eine beeindruckende Treffsicherheit verfügt, hat Lena sich und ihrer Klitoris zuliebe das Kästchen angeschafft. Es ist klein, vibriert angenehm und muss beim Liebesakt etwa mittig auf der Klitoris positioniert werden. Verrutscht es, muss kurz pausiert werden, um das Kästchen wieder an Ort und Stelle aufzulegen. Wenn Lena mal ehrlich ist, würde sie beim Akt lieber auf Flori als auf das Kästchen verzichten.
Tja, also das ganze Elend einer Ehe wird hier in wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht.
Die beiden Ausschnitte zeigen, es gibt A, viel Drama, aber B, es wird alles ziemlich straight, leicht und flockig gelesen und rübergebracht an die Hörerschaft.
Genau, das ist schlicht ein Unterhaltungsroman. Und dieser Roman nimmt dann Fahrt auf, als Nina auf dem Geburtstag der Kinder ihres Ex-Mannes einen jungen Mann kennenlernt. Und zwar, weil ihre Nachfolgerin Lulu sie um einen Gefallen bittet.
Könntest du bitte zum französischen Bäcker fahren und den Kuchen abholen? Sophia hat nur die Eclairs geholt und jetzt stehen wir ohne Kuchen da. Ja klar, kann ich gerne machen, aber ich habe kein Auto. Ach, stimmt ja, sagt Lulu nachdenklich. Ich kann fahren. Ist überhaupt kein Problem, höre ich eine tiefe Stimme sagen. Ich drehe mich um und erschrecke. Neben mir steht ein sehr großer, sehr junger Mann, der aussieht wie ein französischer Filmstar oder wie jemand, der Katzenbabys aus einem brennenden Haus rettet. Ich ertappe mich dabei, wie ich albern lache, obwohl niemand etwas Lustiges gesagt hat. Lulu sieht mich befremdet an. Hör auf, Nina, hör sofort auf zu lachen, befehle ich mir in Gedanken und lache blöde weiter. Dann sage ich, schon gut, was auch nicht viel besser ist. Geht das also klar? Fragt Lulu. Der sehr junge Mann und ich nicken. Hi, ich bin David, sagt er noch.
Ja, und dieser David ist 29 Jahre alt und ja, er verliebt sich in die 49-jährige Nina und sie sich in ihn.
Aber trotzdem trennen die beiden 20 Jahre, das kann schon was ausmachen.
Ja, es ist ungefähr so viel wie bei Ex-Mann Phil und seiner neuen Frau Lulu, aber bei Nina und David ist eben die Frau die Ältere. Und auch wenn das theoretisch natürlich überhaupt kein Problem sein sollte, ist es das in der Realität dann eben doch. Ninas Kinder und auch ihre Schwester sind entsetzt jedenfalls, aber auch Nina ist verunsichert über diese Liebe und auch David ist ein bisschen erschrocken, als er erfährt, wie alt Nina schon ist. Er hat sie für deutlich jünger gehalten.
Sind das dann die beiden Titelfiguren wahrscheinlich, die zwei Erwachsenen, die sich mal nackt gesehen haben?
Genau, und wie es dann mit den beiden weitergeht, ist eins der großen Themen dieses Romans.
Ja, und dann wird es jetzt entscheidend. Es kommen ja noch viele weitere Themen hinzu, haben Sie vorhin gesagt.
Ja, genau. Da geht es um die Familiengeschichte von Nina und Lena und deren ziemlich exaltierter Mutter. Es ist ein schwieriges Verhältnis, das wird hier aufgearbeitet. Und dann gibt es noch in der Produktionsfirma, in der Nina arbeitet, eben eine MeToo-Debatte. Junge Schauspielerinnen klagen einen männlichen Serienhelden an, sie belästigt zu haben, was ihnen außer Nina und ihrer Kollegin Zeynep niemand glauben will. Und ausgerechnet Ninas Ex-Mann Phil und Lenas Mann Flori arbeiten fleißig daran, dass diese Schauspielerinnen als Lügnerinnen hingestellt werden, was dann wiederum zu innerfamiliären Auseinandersetzungen führt.
Das muss ja dann so sein. Das muss ja durchweg unterhalten sein. Also es gibt ganz schön viel Drama in diesem Roman und die beiden Interpretinnen, die waren auch schon zu hören, Katja Riemann und Anna-Maria Mühe. Ich habe so den Eindruck, die wollen schon ziemlich tough rüberkommen und es wird hier zügig gesprochen.
Ja, ich finde, beide müssen sich so ein bisschen zu Anfang freisprechen, so mein Eindruck, bevor es dann glatter und flüssiger läuft. Aber grundsätzlich, ja, Katja Riemann kennt man ja aus so, ich sag mal, leicht aufgekratzten Frauenrollen. Das passt auch zu ihrer Rolle der Nina. Und Anna-Maria Mühe ist so die ruhigere der beiden. Das passt dann auch zur Rolle der jüngeren Schwester Lena. Kleine Kritik, aber am Rande, Anna-Maria Mühe muss nämlich auch noch die Rolle von David übernehmen, dem mit der tiefen Stimme. Denn ab und an wechselt der Roman auch zu seiner Sicht. Das ist eine kleine Rolle. Da hat der Verlag wohl gedacht, och, soll die das einfach mal mitmachen. Aber die einzelnen Perspektiven werden zwar angekündigt. Also es gibt so Kapitelüberschriften, dann heißt es Nina oder Lena oder eben David. Aber dass diese Perspektive von David von einer Frau gelesen wird, das irritiert dann doch ganz schön.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, was bleibt am Ende, Dorothee Meyer-Karweck, in diesem Roman? Kommt vieles zusammen? Versteht es nun die Autorin, die verschiedenen Stränge gut miteinander zu verbinden, oder wirkt es manchmal arg konstruiert? Kommt es zu einem für Sie befriedigenden Abschluss dieses Hörbuchs?
Im Prinzip funktioniert das ganz gut, da die Themen natürlich alle miteinander zusammenhängen. Also es geht um die leider immer noch recht verkrusteten Geschlechterrollen. Das Ganze ist aber natürlich deutlich überspitzt und auf den Gag hingeschrieben, aber ja gut, dadurch eben auch unterhaltsam. Zum Schluss lösen sich dann aber die allermeisten Probleme emotional, wirtschaftlich, gesellschaftlich dann in sehr großem Wohlgefallen auf. Das ist dann schon ein bisschen dicke und auch ein bisschen überzuckert. Aber gut, der Roman will unterhalten und letztendlich bin ich dann auch gespannt dran geblieben bis zum Schluss. Immerhin fast 13 Stunden.
Respekt dann dafür auch allein. Dorothee Meyer-Karweck, Dankeschön. Sie sprachen über Annika Decker, zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. So der Titel. Gelesen von Katja Riemann und Anna-Maria Mühe. Zwei MP3-CDs sind das mit 12 Stunden und 42 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 Euro bei DAV erschienen. Und in unserer Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu dem Hörbuch, aus dem Sie zu Beginn schon einen Ausschnitt gehört haben. Kurz zum Autor Tommy Goertz. Das ist ein Pseudonym. Der hat ein buntes Leben zu bieten als Hüttenwirt, der angeblich mal war, als Automatenwart oder Lehrbeauftragter, so ist in seiner Vita zu lesen. Und dann spielen Krimis bei ihm zunehmend eine Rolle, also als Autor. Dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet, bevor dann sein erster Roman kam, 2023, mit dem Titel »Im Tal«. Und jetzt hat er nachgelegt mit »Im Schnee«. Die Titel ähneln sich schon mal in ihrer Schlichtheit. Sind auch die Themen ähnlich?
Ja, insofern, dass auch hier das Leben auf dem Land beschrieben wird. Hier ist es ein Dorf, in dem die Geschichte spielt. Und es geht um ja, Themen wie Freundschaft und um die Veränderung des Dorflebens in den vergangenen Jahrzehnten.
Dann beginnen wir mal bei der Hauptfigur. Eine solche braucht ein Roman normalerweise. Wer ist das in diesem Fall?
Das ist der alte Max. Der wohnt allein in einem Haus im Dorf und er hat so einige Obstwiesen mit alten Apfelsorten. Wir hören mal in den Anfang rein. Das liest der Schauspieler Thomas Leubel.
Es schneite und er musste nicht nach draußen. Er hatte alles und niemand wartete auf ihn. Es hätte ein so schöner Tag werden können. Die alten Apfelbäume. Im Herbst hat sich der Schorsch dort noch seine Äpfel geholt. Da konnte er sich schon kaum mehr bücken. Den Martini hat er geliebt, weil der so schön rund ist und saftig und sich bis Weihnachten hält. Und den rheinischen Krummstiel, weil er auch gern im Winter Äpfel aß. Der ist erst nach Weihnachten richtig gut, hat er gesagt und in sich hineingeschmunzelt, und hält sich bis in den Mai. Und dann kommt ja schon fast wieder der Kornapfel. Er hat überhaupt viel geschmunzelt, der Schorsch, wenn er bei Max war. Oft auch nur so für sich. Wie von innen. Aber er hat nie gesagt, warum. Zwei Körbe hat er sich immer von jedem geholt, seit mindestens 50 Jahren. Den Martini und den Krummstiel. Manchmal auch drei. Mehr nicht, nein, hat er gelacht. Ich musste ja auch alle essen. Und jetzt ist er tot.
Tja, bei diesem Ausschnitt fällt zum einen schon mal auf, dass die Sprache recht einfach gehalten ist. Man könnte sagen, auch fast karg.
Genau, also Tommy Goertz nutzt einfache Wörter, bildet damit relativ kurze Sätze. Und diese Kargheit der Sprache mag ich eigentlich sehr und hat mich dann auch sofort in den Bann geschlagen. Zumal es ja auch um existenzielle Dinge geht, also den Tod von diesem Schorsch.
Und was war das für ein Verhältnis zwischen den beiden?
Ja, die beiden kannten sich schon ihr Leben lang, das mal zum einen. Und für Max ist es damit ein sehr großer Einschnitt. Und wir erleben hier, wie er Abschied nimmt von seinem wirklich guten, langjährigen Freund. Und wir folgen dabei den Gedanken von Max, der dann schließlich rübergeht zu Schorschs Ehefrau Meichert, um die Totenwacht zu halten.
Der Weisels Paul und der Lenertz Gustl saßen schon da. Der Angermann, der Linsenmeier und der alte Goberten. Und ganz links der Stangelshorst. Der hatte zwei Steigen Bier mitgebracht und eine Flasche Birn. Er hatte ja noch das Wirtshaus. Es roch nach Ölofen und Stall, nach Arbeit und Schweiß und auch ein wenig nach Holz. denn der Weisel hatte am Nachmittag noch gesägt. Für seinen Nachbarn, den alten Goberten Hans, der konnte ja selber nichts mehr. Den hatte der Max schon ewig nicht mehr gesehen, obwohl er gleich vorne am Eck wohnte. Aber dem ging es schon lange so schlecht, dass er kaum mehr hinauskam. Oder nur, wenn ihn jemand stützte. Der wird wohl der Nächste sein, dachte der Max. Oder ich. Die Männer waren alle gleich nach der Arbeit gekommen. Zur Wacht putzte man sich nicht heraus. Das tat man erst so leicht, wenn man ins Wirtshaus ging. Zur Wacht ging man, wie man war. Max stand da, er zitterte leicht. Da lag er nun, der Schorsch, und würde nie wieder aufstehen. Nie wieder bei ihm in der Küche oder auf dem Bänkchen vom Haus oder im Wald und nie wieder sein verschmitztes Lächeln.
Ja, da sitzen sie, die Alten, trinken, reden und hängen ihren Gedanken nach. Und bei Max sind es eben die Gedanken an die Vergangenheit mit Schorsch und eben an das Dorfleben, wie es mal war.
Und dann, was erinnert er sich da alles?
Ja, an die Jugend, als er in die Dorfschule ging. Schorsch war eigentlich 3 Klassen über ihm und trotzdem mit ihm in einem Klassenraum. Sie wurden alle zusammen unterrichtet. Er erinnert sich an die Spiele und Streiche mit Schorsch, bei denen auch einmal fast ein Heuschober abgebrannt ist. Und er erinnert sich eben an das Dorfleben allgemein, als es noch einen Laden gab von der Lilo, wo man alles kaufen konnte, was man zum Leben braucht. Und er erinnert sich an den Sattler, der auch Schuhe besohlte, an das rege Beisammensein in den Kneipen im Dorf, an den Zusammenhalt, in der die Kinder von allen im Dorf erzogen wurden, allerdings auch von allen geschlagen werden konnten. Inzwischen werden dann die Kinder mit dem Schulbus abgeholt, den Laden gibt es auch nicht mehr und nur noch eine Kneipe. Und dafür ein Neubauviertel mit Menschen, die eben von außen gekommen sind und kaum noch Verbindung zu den Alteingesessenen haben.
Das klingt zumindest teilweise nach einer untergegangenen Idylle. Ja, so das, in der Rückerinnerung.
Ja,
halt,
genau, ne? Genau. Ja. Das denkt auch der Wanderer und Fotograf Janis, der nach der Totenwacht so regelrecht bei Max reinschneit. Ja, und fasziniert ist von dem alten Mann und dessen karger Einrichtung zu Hause. Aber dem entgegnet Max Folgendes.
Dieses Dorf, sagte er schließlich, nachdem er eine Zeit lang hin und her gedacht hatte, ist wie jedes Dorf. Da wohnen Leute und da gibt es Misthaufen. Und je näher man herankommt, desto mehr stinkt es.
Ein stinkender Misthaufen ist wahrscheinlich eine Anspielung auf etwas. Ja, an was denkt dieser Max dabei?
Na, an all die negativen Seiten des engen Dorflebens, an die Frauen, die von ihren Männern verprügelt wurden, an die Alten und Behinderten, die zwar nicht ins Heim abgeschoben wurden, aber dafür zu Hause so als nutzlose Esser vernachlässigt wurden, oder an das rothaarige Kind, das versteckt wurde, weil rote Haare einfach des Teufels waren oder als des Teufels galten. Grundsätzlich denkt er an die geistige Enge im Dorf, der niemand entfliehen konnte, und daran, dass über all das geschwiegen wurde.
Also das klingt schon nach einem sehr anspruchsvollen, auch sehr eindringlichen Text von Thomas Leubel mit großer Zurückhaltung, aber auch halt eben mit dieser Dimension mehr gelesen, die einen tief hineinzieht in die Geschichte. Wie gefällt er Ihnen?
Ja, ich finde, Thomas Leubel macht hier das einzig Richtige. Er lässt den Sätzen Raum zum Atmen, setzt gut die Pausen und geht in die Figuren rein, vor allem in die Gedanken von Max, macht das aber sehr behutsam. Also es klingt sehr eindringlich.
Dann kann es nur ein Fazit sein, das sehr gut ausfällt.
Ja, so ist es. Also Tommy Goertz versteht es, mit einer sehr verknappten, prägnanten Sprache eine große Intensität herzustellen. Das Dorfleben ersteht vor unserem geistigen Auge mit viel Licht, aber auch eben viel Schattenseiten. Und Thomas Leubel greift das stimmlich einfach sehr gut auf. Und es bleibt so eine Abgeklärtheit. Ne? So ist eben das Leben und so das Sterben. Auf den Punkt gebracht, es ist für mich ein sehr beeindruckender Roman, der lange auch nachhallt. Und er wird mit großer Sensibilität und Intensität interpretiert.
Ja, und das lange Nachhallen, das verdankt sich auch dem Sprecher. Thomas Leubel liest Tommy Goertz im Schnee. Dieses Hörbuch umfasst 4 Stunden und 8 Minuten und ist zum Preis von 23 € bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und in der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache, in der wir eigene Produktionen vorstellen, immer wieder. Dieses Mal ist es eine Lesung von HR2 Kultur, die es nicht im Handel gibt. Dafür aber kostenlos in der ARD Audiothek. Es geht um Punk von Eckart Nickel. Der Roman ist im Herbst im Pieper Verlag erschienen. Er bildet den Abschluss einer dystopischen Trilogie des Frankfurter Autors. Der erste Teil, Hysteria, der stand 2018 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Der Nachfolgeroman Spitzweg schaffte es 2022 auf die Shortlist. Und für Punk hat Nickel bereits den Hermann Hesse Literaturpreis bekommen. Für HR2 Kultur hat Eckart Nickel nun eine Kurzfassung des Romans selbst gelesen. Unser Hörbuch ist bis Mitte August in der ARD-Audiothek dann auch abrufbar. Und Literaturredakteurin Julika Tillmanns stellt alles vor.
Ganz harte Tür, hatte ihre neue beste Freundin sie gewarnt. Trotzdem stellt sich die Studentin Karin in der Wohngemeinschaft von Ezra und Lambert vor, die sich als freundliche, kultivierte Jungs entpuppen, mit einem starken Hang zum britischen Postpunk der 1980er Jahre, ganz nach Karens Geschmack. Eckart Nickel liest.
Lambert öffnet feierlich die Tür, winkt uns durch und ich kann endlich einen Blick in den Rest der Wohnung werfen. Der Flur ist an der Wand mit quadratischen Klarsichthüllen gekachelt, in denen Plattencover stecken. Das ist leider auch schon die einzige Form von Dekoration, die wir uns erlauben, aber psst, derartig verbotenes Zeug zeigen wir natürlich sonst niemandem. Es gibt zudem nur eine Band, die wir für genial genug halten, um für sie Kopf und Kragen zu riskieren. The Smiths. Mir fällt dazu gleich meine Lieblingsfilmszene ein. Also zitiere ich. I said I love the Smiths. You have good taste in music. To die by your side, it's such a heavenly way to die. Love 'em. Beide kontern wie aus einem Mund. Holy shit.
Mit der Aufnahme in die WG ist Karin auch gleich Teil eines Bandprojekts. Der Bandname ist Punk. Das erste Album soll Album heißen. Und ihr erster Auftritt ist gleich für den kommenden Tag geplant. Und zwar im Ministerium für Unterhaltung. Natürlich ist das geplante Konzert ein gewagtes Unterfangen. Denn Musik ist verboten, seit ein unbekanntes Phänomen um sich gegriffen hat. Der weiße Lärm.
Seine Ausbreitung geschah beiläufig und machte auf mich den Eindruck, eine Reihe zufälliger Ereignisse, die gar nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben mussten. Da war zum Beispiel dieses Graffiti, das nicht gesprüht, sondern mit weißer Farbe über Nacht an der Seitenwand der alten Oper auftauchte, wobei die drei besagten Worte in krakeliger Kinderschrift hingemalt worden waren. Dann kamen die Einschläge näher. Für eine Stunde fielen die Frequenzen aller beliebten Radiostationen zur Hauptsendezeit aus. Kurz darauf gab es Berichte im Fernsehen über eine, so die Augen oder besser gesagt Ohrenzeugen, völlig aus dem Nichts auftauchende Klangmauer.
Was am Anfang noch nach revolutionären Aktionen aussah, wurde bald vom Staat kontrolliert und gesteuert. Nach und nach wurde jedes Geräusch verbannt, erst aus dem öffentlichen Leben, dann auch aus dem privaten, bis zum totalen Verbot von Musik. Statt zu singen wird die Jugend jetzt auf Festivals zum gemeinsamen Atmen geladen. Statt zu tanzen darf man sich allenfalls noch drehen. Oder man konsumiert heimlich einen dubiosen Lach-Kautabak. Wie ist unter diesen Umständen ein Konzert vorstellbar, noch dazu einer Punk-Band?
Ezra lacht wie befreit, als habe er schon lange auf die Frage gewartet. Dann zieht er eine Schublade auf und holt eine Art Stabmixer hervor, dessen Stecker er in die Dosenleiste über dem Brotbord anschließt. Lambert nimmt aus dem Kühlfach einen Sack mit Eiswürfeln und schüttet den Inhalt in einen anscheinend extra für diesen Zweck schon bereitstehenden Glasshaker. Dazu drückt mir Ezra einen Doppelquirl in die Hand und bedeutet mir, ich möge ihn in die Luft halten. Wie auf Kommando springen alle drei Küchengeräte an, weil Ezra den orangefarbenen Einschaltknopf für die Steckdosen drückt. Ein Wahnsinnslärm beginnt, dessen Unterton aus dem Zerschredderungskratzen der Eiswürfel besteht, darüber der jaulende Motor und das Geklingel der gegeneinander schwingenden Quirlgabeln, während Ezra den Stabmixer durch Veränderung seiner Drehgeschwindigkeit immer wieder aufheulen lässt wie einen hochgetunten Motor. Lambert schreit mir über den Tisch zu, »Hörst du es jetzt? Punk!«
Eckart Nickel hat eine wunderbar abgedrehte Dystopie entworfen. Mit viel Lust malt er uns die subversiven Strategien aus, mit denen seine jungen Helden das totalitäre Musikverbot unterlaufen. Punk spielt dabei weniger als musikalische Stilrichtung eine Rolle, denn vielmehr als Lebensstil, sagt der Autor im Interview.
Ich finde halt, Punk ist halt auch vor allen Dingen eine großartige Haltung. Und das hat mich halt, als ich das erste Mal mit Punk in Berührung bekommen bin, fasziniert. Dieser rebellische Geist der Auflehnung gegen ein als langweilig und nichtssagend und feindlich empfundenes Universum.
In der Autorenlesung überträgt sich der Witz, die Freude am Fabulieren und auch die Vortragskunst des Frankfurter Schriftstellers, der zum popliterarischen Quintett Tristesse Royale gehörte, mit Christian Kracht eine Literaturzeitschrift in Nepal betrieb, als Reisereporter durch die Welt tingelte und seit 2018 zuerst mit Hysteria und dann dem Roman Spitzweg auch sehr erfolgreich als Romancier unterwegs ist. Eckart Nickel liest Punk nicht einfach nur, er plaudert, scherzt und singt uns mitunter sogar etwas vor.
In unserer Rubrik In eigener Sache stellte Literaturredakteurin Julika Tillmanns die Autorenlesung Punk von Eckart Nickel vor. Die gekürzte Fassung gibt es bis Mitte August in der ARD Audiothek. In der Hörbuchzeit geht es weiter mit unserer Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Heute ist es explizit ein Jugendhörbuch, nämlich für alle ab 14 Jahren, so die Altersempfehlung. Und der Verfasser des Textes dahinter ist relativ prominent. Er heißt Alois Prinz. Er ist Münchner und hat schon etliche hochgelobte Biografien verfasst, zum Beispiel über Hermann Hesse, Ulrike Meinhof, Franz Kafka und auch über Hannah Arendt und auch eine über Joseph Goebbels. Diese heißt Der Brandstifter. Das gleichnamige Buch, das ist aber schon 2011 erschienen beim Verlag Belz und Gelberg. Dorothee Meyer-Karweck, warum kam jetzt erst das Hörbuch heraus?
Naja, Joseph Goebbels war ja Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und damit einer der ganz wichtigen Einpeitscher der Nationalsozialisten. Und in einer Zeit, in der Fake News und Verschwörungstheorien wieder so viele Menschen beeinflussen, ist es vielleicht ganz gut, an jemanden zu erinnern, der so gekonnt die Massen manipulieren konnte.
Also deswegen dann erst jetzt die Lesung. Mit welcher Fragestellung ist denn Alois Prinz an diese Biografie gegangen?
Die Frage war für ihn, was war das für ein Mensch, dem die Deutschen in der NS-Zeit so an den Lippen hingen? Und dabei ist sich Alois Prinz auch der Problematik bewusst, die solch eine Biografie mit sich bringt. Es ist nämlich die Problematik von Nähe und Distanz.
So gefährlich zu viel Nähe bei der Betrachtung eines Menschen wie Joseph Goebbels wäre, so bedenklich und fragwürdig wäre auch das Gegenteil. Je sauberer man eine Trennung ziehen will zwischen Gut und Böse, zwischen ihm und uns, zwischen uns Heutigen und denen damals, desto mehr verkennt man sich selbst. Es gibt einen Sog ins Dunkle, in das Amoralische, Zerstörerische. Dieser Zustand hat seine eigene Wirklichkeit, in der ein merkwürdiges Zwielicht herrscht. Es gibt anscheinend jene Kraft, die das Gute will und das Böse schafft. Dieser Kraft nachzuspüren, sie zu beschreiben, ihr gegenüber sensibel zu werden, um sie auch in der Gegenwart zu entdecken und ihr zu widerstehen, das ist die Absicht dieses Buches.
Also eine schwierige Gratwanderung auch für den Interpreten Stefan Lehnen. Erstmal klingt er hier nüchtern, sachlich, aber auch nicht unbeteiligt. Bleibt er so?
Ja, also er wird nie scharf oder hämisch oder so, also hält seine Emotionen im Zaum. Und das finde ich auch wirklich gut. Er hat auch eine, finde ich, sehr angenehme Stimme. Und der Text spricht dann ja auch für sich.
Dann zurück zur Biografie. Was erzählt Alois Prinz nun über Joseph Goebbels?
Der Schwerpunkt liegt schon auf Goebbels Jugend und die Zeit, bevor er ein wichtiges Amt einnahm. Und hier in Kürze nochmal referiert, Joseph Goebbels wurde 1897 in Reit in kleinbürgerlichen Verhältnisse geboren. Er war ein schwächliches Kind, das mit 4 Jahren an einer Knochenmarkentzündung erkrankte, wodurch dann der rechte Unterschenkel verkümmerte und ein Klumpfuß entstand. Außerdem blieb er relativ klein, 1,65 Meter war er wohl nur groß.
Und damit war wie so viele in der Führungsriege der Nationalsozialisten das genaue Gegenteil. Also jetzt mal rein körperlich, was die Nazis so als arisches Ideal hinstellten.
Ja, in der Tat. Und bei Goebbels stachelte das aber seinen Ehrgeiz an. Er war ein sehr guter Schüler, promovierte später ja auch. Der Lebensweg war danach dennoch lange sehr schwierig. Also er wurde wegen seiner Behinderung nicht zum Kriegsdienst eingezogen, was ihn sehr schmerzte. Bei Frauen lief es auch lange. lange nicht glatt, obwohl er sehr viele Affären hatte. Und er hatte auch große literarische Ambitionen, aber auch da keinen Erfolg. Und auch als Journalist konnte er zumindest lange nicht reüssieren.
Der Goebbels des Jahres 1924 war ein nicht mehr ganz junger Mann, frustriert und gedemütigt durch zahlreiche Misserfolge, voller Hass auf diejenigen, die ihm Anerkennung und einen Platz in der Gesellschaft verwehrten, und wartend auf das große Wunder.
Tja, ohne jetzt zu kausal zu werden, aber trotzdem kann es passieren, dass solch frustrierte Menschen also bisweilen besonders anfällig für extreme Ideologien werden und sind.
Ja, und da gab es ja damals eine ganze Menge, sehr viele extreme Parteien, links wie rechts. Und Goebbels interessierte sich dann bald eben für die Nationalsozialisten und wurde dann auch Redakteur des Kampfblattes Völkische Freiheit. Und 1925 wurde er Geschäftsführer des Gaues Rheinland-Nord und lernte in diesem Jahr dann auch Adolf Hitler selbst kennen. Obwohl Goebbels damals eher so dem linken Flügel der Nationalsozialisten nahe stand und ihn damit politisch vieles von Hitler trennte, war er schnell fasziniert von diesem Menschen.
Vollends im Bann seines neuen Freundes war Goebbels nach einer Rede Hitlers am Abend. Alles hat dieser Mann, um König zu sein, notierte er. Der geborene Volkstribun, der kommende Diktator. Im Vergleich zu Hitler kam sich Goebbels klein vor. Und er haderte auch mit sich, weil ihm manchmal der Glaube an seine Arbeit abhanden kam. Besonders in den Stunden, wenn er mit dem Bummelzug zu seiner Familie nach Reit fuhr, war er gedrückt und mutlos. Umso wichtiger war es, dass er bald wieder in Hitlers Nähe kam. Schon zwei Wochen nach der Begegnung in Braunschweig traf er ihn wieder in Plauen. Hitler war dieses Mal noch bemühter um den kleinen Geschäftsführer aus Elberfeld. Er schenkte ihm sogar ein Foto von sich. »Wie lieb ich ihn«, schwärmte Goebbels, »so ein Kerl.«
Ja, so jemand, der ihm bedingungslos folgt, konnte Hitler natürlich sehr gut gebrauchen. Und für beide war es aber eine Win-Win-Situation, denn jetzt machte Goebbels Karriere. Und es zeigte sich dann bald, dass er ein begnadeter Redner war, der auch genau wusste, wie man die Massen für sich gewinnen kann. Furchtbarstes Beispiel dafür ist natürlich später die bekannte Sportpalastrede aus dem Jahr 1943.
Es war wie ein Duett zwischen Goebbels und seinem Publikum, das sich steigerte zu einer totalen Einheit zwischen diesem kleinen, schmächtigen Mann und der Masse. Und nach einer Stunde hatte Goebbels seine Zuhörer dort, wo er sie haben wollte. In diesem Moment wären sie auf sein Wort hin aus dem Fenster gesprungen, soll er später gesagt haben. Nun, auf dem Höhepunkt seiner Rede, stellte er 10 Fragen an das Publikum, die gipfelten in der einen Frage. »Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?« Und die Menschen im Sportpalast schrien wie in Ekstase »Ja« und »Wir wollen ihn«.
Ja, da wird einem ein bisschen anders dabei. Diese Redekunst war also gepaart mit so einer bedingungslosen Verehrung gegenüber Hitler. An der hielt er ja fest bis zu den Suiziden von sich und seiner Frau Magda am 1. Mai 1945, in die er auch seine Kinder mitriss.
Kommen wir wieder zur Ausgangsfrage oder die sich Alois Prinz, der Biograf, gestellt hat. Was war Goebbels für ein Mensch und was kann man nun von dieser Biografie lernen, Dorothee Markavik?
Ja, erstmal ein kleines Manko dieses Hörbuchs Alois Prinz geht nicht wirklich darauf ein, welche Verantwortung Goebbels für all die Verbrechen des Nazi-Regimes hatte. Also hier klingt es so wie er war ja nur der die Reden gehalten hat. Was aber diese Biografie zeigt, Josef Goebbels war kein sozusagen außerirdisches Monster, was über die Deutschen gekommen ist, sondern er war schlicht ein Mensch, der aufgrund des Gefühls der eigenen Schwäche jemanden suchte, den er anhimmeln konnte und andere, die er für alles Negative verantwortlich machen konnte. Und gleichzeitig, das macht ihn eben besonders gefährlich, war er ein sehr guter Redner, der Menschen manipulieren konnte und er nutzte das Radio als Massenmedium damals. Heute sind es dann die sogenannten sozialen Medien, wo vor allem Hass und Hetze große Verbreitung finden. Das heißt, was bleibt und was wir vielleicht von dieser Biografie und für uns lernen können. Wir müssen halt lernen, uns von einfachen Wahrheiten fernzuhalten und alles zu hinterfragen.
Alois Prinz, Der Brandstifter, die Lebensgeschichte des Josef Goebbels. Über dieses Hörbuch sprachen wir gerade. Gelesen von Stefan Lehnen. 8,5 Stunden Hörzeit sind das. Zum Preis von knapp 21 Euro bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.